Der Radio Grischa Talk.
Grüezi miteinander. Mein Name ist Reto Küng, ich bin Präsident der reformierten Kirche Chur und heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe Sternstunde Regula. Sternstunde Regula, was ist die Idee von dieser Sternstunde? Wir haben gefunden, wir versuchen, persönliche Gespräche hineinzubieten zum Thema Glauben und Gesellschaft. Es geht heute um Glauben und Wissenschaft. Wo hört Wissenschaft auf und wo beginnt der Glaube? Und die Aussage, die unser Gast gemacht hat, der Professor Dr. Andreas Burkert, Astrophysiker aus München, wo mir am meisten Eindruck gemacht hat, und ich bin sicher, er wird dazu etwas sagen, ist, das Universum ist mehr als seine Bausteine. Da werden wir sicher etwas dazu hören. Das Gespräch geleitet wird von der Seraina Wenzin, die Journalistin ist und Psychologin und die sicher vom Andreas Burkert ein paar sehr spannende Aussagen wird rauskützeln, und ich überlasse jetzt gerne die Bühne denen zwei Damen und Herren, bitte, Seraina.
Ja, schön sind Sie zu Gast bei unserer ersten Ausgabe Sternstunde Regula. Herr Burkert, Sie sind einer der führenden Astrophysiker Deutschlands. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für theoretische und numerische Astrophysik an der LMU München. Sie beschäftigen sich mit den großen Fragen des Universums. Und als Wissenschaftskommunikator forschen Sie nicht nur, sondern Sie möchten Ihre Mitmenschen auch inspirieren. Und Sie möchten Brückenbauer sein zwischen dem Wissenschaftlichen und dem Glauben. Und genau darüber werden wir uns in dieser Stunde unterhalten. Herzlich willkommen, Andreas Burkert, hier in Chur, hier in Graubünden in der Schweiz. Das sind sehr kleine geografische Dimensionen, die ich hier umreiße. Sie als Astrophysiker denken natürlich in viel größeren Dimensionen. Und damit wir gleich zum Einstieg einen Einblick bekommen in Ihre Arbeit, aber auch in Ihre Art und Weise, wie Sie denken, Herr Burkert, wo genau im Universum befinden wir uns?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich das, was ich da erforsche, irgendwo weitergeben darf und dass mir jemand zuhört. Die Frage mit dieser Fülle und der Größe des Universums, wenn ich da rausschaue, die entsteht schon, wenn Sie in die Dunkelheit schauen. Da sind die Dimensionen, die Sie mit dem Auge wahrnehmen, schon gewaltig. Also ich kann es Ihnen vielleicht am besten so erklären. Ein Licht braucht von hier bis zum Mond eine Sekunde. Das ist fürs Licht nichts. Aber wenn Sie den nächsten Stern sich anschauen, der uns am nächsten steht, da braucht das Licht schon 4 Jahre, um von dort bis zu uns zu fliegen. Das bedeutet unter anderem, wenn Sie da mal hinfliegen wollen, mit dem schnellsten, was wir jemals gebaut haben, da wären Sie 2000 Generationen unterwegs, was wiederum Ihnen sagt, dass Sie da nie ankommen werden. Und das ist nur der nächste Stern. Und wenn Sie dann sich diese Milchstraße anschauen, wir leben mit unserer Sonne in einer Scheibe aus 100 Milliarden Sternen, 100 Milliarden Sonnen, jede umgeben von einem Planetensystem. Und die Größe der Milchstraße ist gewaltig. Die andere Seite ist 60.000, 100.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und dann schaut man aus der Milchstraße mal raus und dann sieht man andere Galaxien wie unsere Milchstraße. Und man weiß, es gibt 100 Milliarden Galaxien da draußen, jede mit 100 Milliarden Sternen und Planetensysteme. Und die Galaxien sind so weit entfernt, dass das Licht Milliarden von Jahren zum Teil braucht, um zu uns zu kommen. Und dann wird das Universum riesig groß.
Ja, und diese unfassbaren Dimensionen und was das für uns als Mensch bedeutet, auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Bleiben wir noch bei diesen kosmischen Perspektiven und auch Zeitrechnungen. Also der Urknall, der hat ja vor 13,82 Milliarden Jahren stattgefunden. Also wir sind alle 13,82 Milliarden Jahre alt, faltenfrei, mehr oder weniger. Wir leben immer noch mitten im Urknall, sagen Sie. Wie ist das zu verstehen?
Ja, also ich denke, das ist eine der größten Entdeckungen der Astrophysik, dass dieses gewaltige Universum nicht immer existierte, sondern dass es geboren wurde. Weil dann stellt sich die Frage nach dem Warum. Sonst braucht man die Frage nicht stellen. Und das ist vor 13,82 Milliarden Jahren. Und da war das Universum noch nicht so groß. Da war es nur so klein wie ein Punkt, gefüllt mit ungeheurer Energie in Form von Strahlung. Es war, wenn man so will, wie ein kleines Samenkorn, was auch noch nicht weiß, was aus ihm mal werden wird. Und dann entwickelt sich es und aus der Energie des Samenkorns wird die wunderschöne Blume, in unserem Fall unser wunderschönes Universum.
Also Sie sagen, es war ja am Anfang ein ganz kleiner Punkt, der war geladen mit Energie in Form von Strahlung. Dann gab es diesen Urknall und kurz danach war das Universum so groß wie eine Zitrone und der ganze Bauplan war bereits festgelegt bei diesem Urknall und das Universum entstand dann mit diesen Milliarden von Jahren. Jetzt aus astrophysischer Sicht, wissen Sie, dass alles von Anfang an passen musste und fein aufeinander abgestimmt war? Was glauben Sie, war das Zufall?
Ich denke nicht, dass es Zufall ist. Das wäre mir ehrlich gesagt viel zu primitiv und zu einfach. Ich denke, wenn man sich die Entwicklung des Universums anschaut, dann gibt es zwar einen Bauplan, aber wenn Sie sich das Samenkorn anschauen, da gibt es die DNA, da gibt es auch einen Bauplan. Aber wie sich dann die Blume entfaltet, entwickelt, das weiß das Samenkorn selber noch nicht. Jeder Mensch ist einzigartig, obwohl in allen Menschen ähnliche Baupläne stecken. Und so ist es auch im Universum. Das Universum entsteht gerade jetzt, entwickelt sich in einer Art und Weise, die so wunderbar ist. Und das ist etwas, was ich jetzt gelernt habe bei der Erforschung des Universums, dass Leben ganz natürlich ein Prozess im Universum ist. Und für mich ist es so wunderbar, dass ich mir nicht vorstellen kann, das ist alles reiner Zufall. Da steckt mehr dahinter als reine Physik. Das wäre mir einfach viel zu langweilig. Und dann frage ich mich auch, warum ist denn der Mensch da? Warum fragt er nach dem Sinn? Die Frage nach dem Sinn muss ja irgendwo entstehen. Und entsteht dadurch, dass eben wahrscheinlich mehr eben da ist, die dann nach der Frage die Frage hervorruft. Und das ist für mich dann zum Teil, das ist dann schon göttlich, wenn ich nach dem Sinn frage.
Also wie das Universum entstanden ist, das erklärt die Wissenschaft. Warum es entstanden ist, das ist eben eine Frage des Glaubens. Und diese Glaubensfrage, die darf natürlich bei Sternstunde Regula nicht fehlen. Herr Burkert, wie haben Sie es mit der Religion?
Der Glaube ist bei mir etwas dynamisch sich laufend Entwickelndes. Der ist dann nicht irgendwas niedergeschrieben und dann glaube ich das, bis ich sterbe, sondern der verändert sich laufend. Und als ich klein war, mein Vater war Pfarrer, da ist man mit dem Glauben aufgewachsen, so in etwa. Und dann habe ich das Universum gesehen und erforscht und da hat sich der Glaube verändert zu etwas dynamischeren als vorher. Und für mich ist der Glaube enorm wichtig, denn es ist für mich so eine Art Gefühl, dass das Ganze gut ist, so wie es ist. Wenn man sagt, es ist gut so, dann glaubt man. Denn das hat mit Physik nichts zu tun. Physik sagt einfach nur so, das eine kommt, folgt aus dem anderen. Für mich wäre es ehrlich gesagt einfach viel zu langweilig, wenn da nur mechanisch was passiert und alles ist durch Zufall entstanden. Aber wie gesagt, Glaube ist etwas, was ich nicht physikalisch beweisen kann, was entsteht als Gefühl, als eine Art Aha, wenn ich mich mit dem Universum beschäftige. Und deswegen wird er ja nicht kleiner, wenn ich das in das Universum hineinschaue, sondern eigentlich größer.
Und Sie sehen sich eben als Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Glaube. Wo liegt denn das größte Missverständnis zwischen diesen beiden Welten?
Also ich denke mal, was halt sehr wichtig ist, das ist, dass man eine Art Urvertrauen haben muss in das Ganze. Das Ganze hat seinen Sinn und es wird gut. Dieses Urvertrauen kann man so schnell verlieren heutzutage. Aber dieses Urvertrauen sehe ich, wenn ich mir dieses Universum anschaue, was keine fremde Welt ist, in der wir hineingeschmissen sind, sondern es ist gerade so aufgebaut, dass wir da drinnen stehen können und vielleicht nicht nur wir, sondern andere Zivilisationen auch. Wir sind eine große kosmische Familie. das finde ich den einen Aspekt, den ich vermitteln möchte. Leute, vertraut dem, schaut auch mal positiv ins Universum, denn ich meine, was wir auf der Erde hier anstellen, das ist der zweite Punkt. Diese Verantwortung, die wir eigentlich für unsere kleine blaue Erde haben, denn wir haben hier keinen zweiten Planeten, kein zweites Raumschiff. Und in diesem gewaltigen Universum ist es so wichtig, diese Erde, die Heimat zu erhalten, denn ich meine, die ist mickrig, die ist nix. Und es liegt an uns, dass die Erde auch für die nächsten Generationen noch bewohnbar bleibt und schön bleibt. Es liegt eigentlich nur an uns. Und das möchte ich vermitteln, dieses Verantwortungsgefühl, aber auch dieses Gefühl, ich kann Positives bewirken. Und im Grunde genommen ist es gut.
Es ist schon sehr viel, denke ich, was Sie da mitteilen wollen. Sie machen das auch schwarz auf weiß. Sie haben ein Buch herausgebracht, zusammen mit Ihrem Kollegen, dem Pfarrer und Liedermacher Clemens Bicklinger. Der Titel dieses Buches lautet »Der Mensch zwischen Urknall und Sternenstaub, Naturwissenschaft und Glaube«. Und ich möchte ein Zitat daraus vorlesen. Es lautet folgendermaßen: »Gott hat es nicht nötig, sich hinter Geheimnisse zu verstecken.« Und Sie illustrieren dieses Beispiel mit einem Zauberer. Können Sie dieses Beispiel näher erklären?
Meiner Meinung nach ist Glaube eben Glaube und kein Beweis. Und deswegen kann man Gott nicht beweisen. Man muss es fühlen und glauben. Und darum ist es auch etwas ganz Persönliches. Und jeder hat einen anderen Glauben. Für mich hat das Göttliche so viele Facetten, dass es ja gerade gut ist, dass jeder es anders sieht, weil es eben so viele Facetten hat. Aber es gibt dann immer diejenigen, die ihn beweisen wollen, indem sie irgendein Wunder erfinden oder sehen und sagen, ja, da ist der liebe Gott eindeutig, sonst wäre das nicht passiert. Und ich finde es schade, es macht Gott kleiner, weil ich ja mehr erklären kann. Und es ist eben, wie gesagt, kein Zauberer, der Tricks verwendet, um sie zu verblüffen. Der sie ablenkt und dann macht er da was, sie schauen dahin und dann sind sie erstaunt, was passiert ist. Weil wenn sie es dann herausfinden, was er gemacht hat, dann sind sie frustriert, weil er sie reingelegt hat und Gott hat es nicht nötig. Was ich sehe, ist im Universum, bin ich immer fasziniert von Neuem und ich sehe laufen Neues. Und ich bin mir ziemlich sicher und meistens ist es auch so, nicht alles haben wir bisher verstanden, dass ich es dann verstehe und dann wird das nicht kleiner und dann ist es nicht langweilig, sondern dann stehen neue Zusammenhänge, die das Ganze noch fantastischer machen und damit diese ganze Schöpfung, wenn man so will, noch größer wird und nicht kleiner wird. Und darum wäre es schade, wenn Gott sich hinter dem versteckt, was noch übrig ist, was wir nicht verstehen, sondern er ist ja gerade viel größer dadurch, dass man sich das anschaut, was wir verstehen können, wie das alles so wunderbar eben zusammenhängt.
Und wie verstehen Sie persönlich Gott als persönliches Wesen, als Entität oder eher als das Universum selbst, also so eine pantheistische Sichtweise, wie es auch Albert Einstein sah?
Wie gesagt, Gott hat viele Facetten. Und wenn ich mich mit Gott beschäftige und mich mit ihm auseinandersetze, dann stelle ich mir irgendwas vor. Das ist schon klar. Dann will man einen persönlichen Kontakt aufbauen. Alles ist meiner Meinung nach irgendwo durchtränkt mit dem Göttlichen. Und ich kann das Göttliche auch sehen in der Entwicklung, in der Liebe, in allem. Nicht, dass wir hier sitzen, hat für mich einen göttlichen Aspekt. Mehr als bloß, sie sind ja nicht ja zufällig reingekommen, sondern, und jetzt entsteht auch was, indem wir hier miteinander sprechen, verändert sich ihr Gehirn, verändern sich ihre Gedanken. Und wenn sie mich anschauen, verändern sich auch meine Gedanken. Und da baut sich noch was Metaphysisches, Göttliches auf, allein schon hier im Raum. Und es gehört für mich auch zu Gott. Ich kann es nicht runterbrechen. Und da hier ist der liebe Gott oder so oder da oben oder sonst wo. Im Prinzip ja kompliziert zu erklären.
Wenn Ihr Vater, der Pfarrer gewesen war, Ihre Erklärung hören würde, was würde er dazu sagen?
Weiß es nicht. Er ist leider schon gestorben. Ich weiß nicht, was er von mir halten. Er hat es nie mitgekriegt, dass ich hier sitze. Ich hoffe, dass er stolz auf mich wäre. Man kann es ja nie wissen. Aber ich denke mal, was ich von meinem Vater mitgekriegt habe, das war dieses Kämpfen um Verständnis. Also mein Vater hat so eine Predigt, das weiß ich noch, da ist er tagelang rumgelaufen in seinem Arbeitszimmer und hat nachgedacht, wie kann ich es erklären? Jasper wusste ja selber nicht, wie er es erklären kann. Da haben wir, das war auch so eins, dass er gesagt hat, ich weiß selber nicht. Und er hat darum gekämpft, es zu verstehen. Und das fand ich toll. Denn es ist was ganz Persönliches, nicht, wenn man sagt, ich weiß es nicht. Aber ich versuche es zu verstehen und ich versuche es auch anderen zu kommunizieren in der Art und Weise, wie ich es dann verstanden habe. Und das ist etwas, das habe ich von meinem Vater mitbekommen vielleicht. Und deswegen sitze ich vielleicht auch hier.
Also sind Sie gewissermaßen in seine Fußstapfen getreten, dass Sie Unfassbares versuchen, fassbar zu machen und zu vermitteln?
Also wenn ich zum Beispiel nicht einschlafen kann, ich versuche was zu erklären, etwas noch besser zu erklären, als ich es schon vielleicht kann. Und dann schlafe ich unter dem ein. Und wenn ich aber aufwache, dann habe ich manchmal auch einen Einblick. Ja, so könnte ich es erklären. Und das deckt man dann weiter. Das ist für mich ganz wichtig, dieses Weitergeben. Denn ich meine, ich verstehe es ja eigentlich erst dann, wenn ich versuche zu erklären. Denn vorher hat man eine Idee oder eine Formel oder hat was ausgerechnet, aber verstanden hat man es nicht. Und das Verständnis ist ja das Allerwichtigste an der Forschung, denn wir machen ja nichts Neues, das gibt es ja schon alles da draußen. Wir brechen es nur runter auf etwas Menschliches und versuchen, einen Sinn hineinzubringen. Dazu sind wir vielleicht da, den Sinn hinter dem Ganzen zu verstehen und vielleicht auch zu sagen, ui, ist das aber schön, weil das Universum sagt es vielleicht nicht selber zu sich. Und deswegen sind wir vielleicht da.
Der Radio Grischa Talk.
Ich möchte auf die Endlichkeit zu sprechen kommen. Die Erde, die ist vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Wir haben jetzt die Halbwertszeit erreicht. Wir haben noch etwa 4 bis 5 Milliarden Jahre vor uns. Dann wird unsere Sonne verglühen und das bedeutet dann das Ende des Planeten Erde. Und für viele könnte dieser Gedanke besorgniserregend sein, beunruhigend. Wie ist das bei Ihnen?
Also ich denke, da ist es eine wichtige Lehre, man muss kosmisch denken. Das heißt, es ist sehr wohl möglich, dass nach weiteren 4,5 Milliarden Jahren verlöscht die Sonne und das Sonnensystem wird zerstört und Leben auf der Erde verschwindet. Man kann sagen, wir fliegen woanders hin, aber wie gesagt, 2000 Generationen unterwegs sein, wer weiß, wer da dann noch ankommt. Also man hat ja schon nach ein paar Tagen hat man die Nase voll von mir da. Und dann fliegt der Bürgermeister noch mit und so. Und von dem her kann man sagen, wir sind gekommen, vor 4,5 Milliarden Jahren waren wir noch nicht da. Das Material, aus dem wir bestehen, war schon alles da. Es ist ja so, dass die Atome, die sie enthalten, die gehen ja nicht, sie sind ja nur recycelt. Die waren schon vorher in anderen Lebewesen und die waren vorher in einem Stern und so. Und die vergehen auch nicht, wenn die Sonne explodiert, dann sind die Atome immer noch da. Aber sie sind halt nicht mehr da und das Leben auf der Erde ist nicht da. Es macht aber nichts, denn es gibt 100 Milliarden Planeten in der Milchstraße und viele sind in einem Gebiet, wo Leben entstehen kann. Und es gibt 100 Milliarden Milchstraßen mit 100 Milliarden Planeten. Also ich denke, da draußen wimmelt es nur so von Leben. Und für mich ist es nicht weiter schlimm, weil ich weiß ja selbst, ich werde nach einer gewissen Zeit nicht mehr da sein. Und wenn kosmologisch gesehen, ist es dann halt eine Zivilisation. Und es macht nichts, denn entstehen ja laufend neue Zivilisationen. Jedes Jahr entsteht ein neuer Stern mit einem neuen Planetensystem und vielleicht auch dann Leben. Also ein Kommen und Gehen.
Also Sie sehen es nicht als realistisch, dass wir uns mit einem Raumschiff ähnlichen Gefährt, mit einer kosmischen Arche Noah retten?
Nee, ich denke, erstmal haben wir es gar nicht verdient. Wenn man mal anschaut, was wir hier alles anstellen, ist vielleicht mal gut so, wenn das dann mal erledigt ist. Und zum anderen habe ich es nicht nötig. Nicht, weil, wie gesagt, das ist ja, ich muss auch als Andreas Burkert nicht weiter existieren, wenn ich mal gestorben bin. Ich meine, irgendwas ist noch da, aber es ist vielleicht nicht der Andreas Burkert, der sich daran erinnert, dass wir hier zusammen gesessen sind. Und so sehe ich das auch im Kosmos. Also es könnte sein, dass wir woanders hinfliegen können. Und das kann man ihn nicht ausschließen. Und dann geht die Menschheit irgendwo weiter. Ja. Aber es ist meiner Meinung nach nicht nötig, denn meiner Meinung nach gibt es Leben da draußen auch. Nur wir haben es noch nicht entdeckt. Aber nur weil wir es nicht entdeckt haben, zu sagen, wir sind die Einzigen, ist ziemlich eingebildet, würde ich mal sagen.
Bleiben wir noch kurz bei dieser Endlichkeit oder diesem Schreckensszenario, die Endlichkeit unseres Planeten. Also viel wahrscheinlicher ist ja, dass uns vorher ein Asteroid trifft, dass dieser einschlägt, da reden wir dann nicht von Milliarden von Jahren, sondern kleinere Dimensionen, müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, schon. Wir wissen, dass es innerhalb einer Million Jahre wird wieder ein Kilometer großer Asteroid kommen. Das ist hundertprozentig. Das war schon immer so und es wird auch wieder sein. Und Sie wissen ja schon mal, wenn so ein kleines Vulkänchen in Island ausbricht, dann kann man überhaupt nicht mehr fliegen. Und wenn so ein großer Asteroid, sagen wir mal, auf Bayern trifft, ist Bayern weg. Und nicht nur Bayern, sondern dann ist einfach das Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr da. Es wird doch weiter Leben auf der Erde geben. Aber intelligentes Leben in dem Sinne, so mit der Kultur und all dem, wie wir es kennen, nicht mehr. Also ich meine, die Bakterien werden weiterleben, denen macht es nichts aus. Aber wenn wir uns als Krone der Schöpfung sehen, dann war es das mit der Krone. Aber wir machen ja auch, wir versuchen was dagegen. Die Dinosaurier konnten ja noch nichts machen. Die haben nur raufgeschaut und dann war es das. Aber wir können uns schützen vor solchen Ereignissen und wir bauen gerade ein Abwehrsystem auf, macht auch die Europäische Weltraumorganisation und so. Und vielleicht können wir uns davor schützen, also ablenken.
Das ist ja die einzige Möglichkeit, eine Ablenkung eines solchen Asteroiden. Es gibt ja auch einen Film, der genau dieses Szenario beschreibt, der Film Don't Look Up. Und man kann diesen Asteroiden nicht ablenken. Und am Schluss muss man sich eingestehen, okay, das ist jetzt das Ende unseres Lebens. Und man sieht in der Schlussszene, wie so ein paar Menschen um den Tisch sitzen mit ihren Liebsten und beten und der Glaube ganz zentral wird. Also in solchen Extremsituationen scheint der Glaube wieder wichtiger zu werden.
Ja, da merkt der Mensch, wie wichtig der Glaube ist, wenn es einem nicht gut geht. Schön wäre es, wenn man da nicht nur so eine Extremsituation braucht, sondern wenn man den immer mit sich rumträgt. Also ich fühle mich einfach wohl und glücklich mit dem Gedanken. Und es ist schade, wenn ich das nur machen würde, wenn es mir schlecht geht. Ich meine, warum sollte ich? Ja. Stimmt schon, ja. Es ist schade, dass es jetzt gerade, wo ja wirklich alles rund und drüber geht, die Kirchen nicht Zulauf haben. Es wundert mich irgendwie, weil die Menschen suchen doch nach Gemeinsamkeiten. Sich miteinander trösten, finde ich, ist schade irgendwie. Wir machen da irgendwas verkehrt. Man sollte doch das nutzen, um den Leuten zu sagen, schon kommt doch mal hierher, da gibt es Wichtiges. Zusammen können wir das besser durchstehen.
Werfen wir den Blick auf dieses außerirdische Leben. Sie haben es ein paar Mal angetönt. Es gibt ja Milliarden von Galaxien und Sie sagen, dass es unvorstellbar ist, dass es nur dieses eine Mal Leben gegeben hat, also mit uns, dass es da noch mehr geben wird. Also sind wir als intelligente Wesen nicht einzigartig?
Ja, das ist immer diese Geschichte. Jeder Mensch ist ja nur einer von 8 Milliarden Menschen. Da können wir sagen, ja, das bin ich dann schon wert. Aber ich denke, jeder Mensch mit seiner Geschichte ist einzigartig und was Besonderes. Man muss nicht der Einzige sein, um einzigartig zu sein. Und diese Frage mit, ob es da draußen Leben gibt, finde ich immer so interessant. Vor 1995 dachten wir, es gibt nur ein Planetensystem, das unsere. Und dann 1995 hat man den ersten exosolaren Planeten entdeckt. Und heute weiß man, es gibt mehr Planeten als Sterne im Universum. Und heute kommen meine Studenten zu mir und sagen, ja, Burkert, wie naiv waren Sie damals anzunehmen, dass es nur ein Planetensystem gibt? Das kann man aber aufs Leben auch anwenden und sagen, ja, wie naiv. Wenn man jetzt in 10 Jahren, 100 Jahren Leben entdeckt wird, dann werden die Studenten sagen, ja, wie naiv wart ihr anzunehmen, dass es ein Leben nur einmal gibt, nur weil man es doch nicht entdeckt hat.
Und das kann man ja untersuchen oder erforschen mit Biotracern, um zu sehen, ob da wirklich Leben im Universum entsteht. Ist das auch Teil Ihrer Forschung?
Die Atmosphäre der Erde verrät, dass es Leben gibt. Denn Sie finden, wenn Sie jetzt auf die Atmosphäre der Erde schauen, als Außerirdische, sehr viele Spuren von Sauerstoff. Und freier Sauerstoff, der kommt nicht so vor. Der muss durch Leben erzeugt werden, denn Sauerstoff oxidiert sofort, verbindet sich mit Eisen, macht Rost. Und alles verrostet, dann ist der Sauerstoff weg. Also wenn Sie Sauerstoff in der Atmosphäre finden, dann ist irgendein Nicht-Gleichgewichtsprozess, sagt man, da, der Sauerstoff erzeugt. Und den einzigen, den wir kennen, ist Leben. Aber natürlich mag es sein, dass es geologisch auch irgendetwas gibt, was Sauerstoff erzeugt. Das müssen wir ausschließen, dass es wirklich nur Leben ist. Und darum haben wir jetzt angefangen, mit Geologen zusammenzuarbeiten, zu sagen, wenn ich diesen sogenannten Biotracer sehe, dieses Molekül finde, ist es dann Nachweis von Leben, denn keine andere Möglichkeit gibt es, um dieses Molekül zu erzeugen. Irgendein Abfallprodukt, irgendeine Versputzung, die da anstellen, wie bei uns, die direkte Nachweise. Und dann, wenn wir das dann finden, dann sieht man noch kein Leben, aber dann sagt man, okay, da ist was Besonderes.
Also dann könnte man eigentlich auch die Gegenfrage stellen, es ist ja auch möglich, dass wir entdeckt werden.
Ja, das ist die Gefahr. Also es ist ja so, mit Ihrem Nachbarn haben Sie vielleicht ein gutes Verhältnis, aber Sie haben ja schon gesehen, es gibt Kriege und da muss man manchmal mit seinem Nachbarn vorsichtig sein. Und ich weiß nicht, wer da draußen gerade uns sucht und was die von uns denken müssen. Und sagen, so, machen wir mal lieber Schluss, bevor es zu spät ist. Und ob die aggressiv sind, ob die nach einer neuen Erde suchen, weil bei ihnen gerade die Sonne explodiert. Und von daher wäre ich sehr vorsichtig, jetzt mal Hallo. Radiostrahlen senden wir ja sowieso aus, das ist ja die große Gefahr. All das, was wir als Radiosendung ins All schicken, das fliegt ja überall hin mit Lichtgeschwindigkeit und jeder kann uns hören, wie peinlich ist das. Und ja, und wir können es aber nicht aufhalten. Ja? Also wir sind wie so ein Fisch im Ozean, der kann sich auch nicht verstecken. Der schwimmt und jeder kann ihn sehen und uns kann jeder sehen und hören. Und wir wissen nicht, was da draußen noch ist.
Wenn wir bei der Radiofrequenz sind, das, was wir hier besprechen, ist jetzt auch im Radio hörbar und womöglich auch für außerirdisches Leben. Sie hätten die Möglichkeit, jetzt eine Grußbotschaft nach außen zu senden. Bitte schön.
Hallo, wir sind friedliebende Menschen und freuen uns, wenn ihr uns mal besuchen kommt. Nee, aber es ist, wie gesagt, es ist wirklich, weil es gibt dieses SETI-Projekt und manche Kollegen, die suchen sich genau den Planeten raus und sagen, da schickt mir jetzt meine Radiobotschaft hin. Hätte ich nicht gemacht, also ist sie schon unterwegs. Inzwischen kann man sie zurückholen.
Was befürchten Sie denn?
Ja, dass die aggressiv sind. Dass die sagen, okay, wir wollen die Galaxie erobern. Dass die eben vielleicht eine ganz andere Kultur haben, als wir ein ganz anderes Verständnis von Leben haben.
Also hört es dann dort auf mit Ihrem Urvertrauen?
Ja, das Urvertrauen gibt es trotzdem noch. Also es gibt es auch hier, obwohl wir uns ja gegenseitig auch das Leben schwer machen. Denn wahrscheinlich ist es im Universum auch so. Aber ich denke, dass das Ganze trotzdem sinnvoll ist und gut so ist. Das ist immer drin, selbst wenn es drunter und drüber geht, ist einfach so. Das trage ich einfach wie so ein kleines Flämmchen mit mir rum. Und es ist schade, wenn man das nicht hat, dieses Flämmchen. Weil keiner kann ja das widerlegen. Keiner kann ja sagen, ja, Andi, das gibt's nicht. Das ist alles furchtbar und so. Kann ja keiner. Dann bitteschön, dann lass mir doch mal ein Flämmchen. Denn wer will es mir das streitig machen?
Radio Grischa Talk.
Kommen wir nochmals zu unserer Stellung im Universum oder auch unserer Haltung, dass wir die Krone der Schöpfung sind, diese egozentrische Sichtweise. Da gab es ja auch den Wandel mit der kopernikanischen Wende, wo man feststellen musste, okay, wir sind nicht der Mittelpunkt unseres Planetensystems. Unterdessen wissen wir auch, dass wir nicht der Mittelpunkt der Galaxie sind, sondern eine Randerscheinung. Also eigentlich sind wir ja aus kosmologischer Sicht völlig belanglos. Ist das so?
Nee, ganz Gegenteil. Also wir sollten nicht immer meinen, wir sind im Zentrum und alles ist für uns gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir belanglos sind, sondern wir haben eine einzigartige Möglichkeit, im Geiste frei zu sein. Also wir sind zwar auf der Erde gebunden mit unserem Körper, aber mit unserem Gedanken können wir ins Universum fliegen. Wir sind frei, wir können überall hinfliegen, wir können das alles erforschen, wir können sogar den Urknall verstehen und das finde ich einfach großartig. Aber es stört mich nicht, wenn das andere Zivilisationen auch verstehen können. Deswegen fühle ich mich trotzdem wohl und ich denke, wir alle sind was Besonderes in dem Sinne. Jedes hat so seinen Wert und der Wert wird nicht weniger, nur weil es andere Lebewesen oder anderes noch neben uns gibt, sondern vielleicht gerade im Zusammensein, Zusammenhang wird der Wert noch viel größer.
Wenn man jetzt doch die Dimensionen des Universums sieht und sich ja so klein vorkommt, also das sind wir ja auch, vor allem jetzt was die Stellung im Universum betrifft und vieles, das wir auch nicht wissen, kann denn der Glaube an Gott oder vielleicht auch an Gottes Liebe ein menschlicher Versuch sein, mit dieser kosmischen Kleinheit zurechtzukommen?
Da braucht man nicht Gott. Da muss man einfach mal nur bescheiden werden, dann hat sich die Sache schon erledigt. Ich denke, wenn wir uns nicht mehr einbilden, dass der Wichtigste von allen Planeten und allen Menschen und der König persönlich und so und wir dirigieren alles zu sein, sondern einfach nur genießen zu existieren und dieses Geschenk. Also ich sage immer so, wir haben ein Enkelkind, die Mira, die ist jetzt 14 Monate alt und die kann noch nicht Buch lesen von ihrem Großvater und oder Fernsehen schauen oder irgendwas, aber die lebt und ist absolut ungemein glücklich. Das ist mein Vorbild. So sehe ich es. Und der andere kommt dann noch so dazu, aber allein zu leben und dieses genießen zu dürfen, das reicht mir schon. Und die es alle sehen, so hier mit ihnen hier sitzen zu dürfen und ein paar Leute hören mir zu. Wie toll ist das? Das reicht mir schon. Und dieses andere immer irgendwie herausstechen müssen und besser sein als all die anderen, ach, das ist so furchtbar langweilig, wenn ich es mal so formulieren darf. Und nichts wert, für mich nichts wert.
Ist das eine Lebenshaltung, die sich mit Ihrer Arbeit auch entwickelt hat?
Eben, natürlich. Ich habe rausgeschaut, ich meine, der große Andreas Burkert erforscht das Universum und dann, je mehr ich mir erforscht habe, umso mehr habe ich festgestellt, ich weiß ja gar nichts. Aber es ist spannend. Und dann wird man erstmal immer kleiner und dann, wenn man das abgelegt hat, dieses ganze Vorurteile, was man eigentlich sein will, dann wird man wieder größer. Dann wird man Teil von dem Ganzen. Dann erkenne ich, dass ich ja auch nur das Ganze erfahre und erforschen kann, weil ich mit meinen Kollegen drüber spreche, weil wir uns täglich unterhalten. Wissen ist ja kein persönliches, sagen wir mal, Ereignis oder Ergebnis, sondern Wissen entsteht dadurch, dass viele miteinander reden und dann entsteht so ein globales Wissen, was über einen einzelnen Menschen weit hinausgeht. Das ist Wissen. Und das tragen wir alle mit uns herum, aber das wir sind nur Teil von diesem Ganzen. Da ist also auch Religion. Die Vorstellung, was Religion ist, wie wir uns Gott vorstellen. Gott ist was Emergentes, was in der Menschheit entsteht, durch das Miteinander reden und zu fühlen und versuchen, genauer zu verstehen. Und das ist mir für mich viel wichtiger als mein ganz persönlicher Gedankengang, weil ich weiß genau, der wäre nichts wert ohne all die anderen. Und damit brauche ich alles, brauche ich die anderen.
Also Sie sprechen auch von Bescheidenheit, Dankbarkeit, Demut. Ein Planet ist ja nach Ihnen benannt, der Planet Burkert. Trotz aller Bescheidenheit können Sie auch Stolz verspüren.
Ja, ich habe mich schon sehr gefreut. Ich war mal Präsident der Deutschen Astronomischen Gesellschaft und so und dann haben wir ein bisschen was bewegt. Dann wurde mir der Planet verliehen. Ich habe mich da sehr geehrt gefühlt und ich fand es schön, dass die Kollegen das so anerkennen, was ich gemacht habe. Ja, die Freude ist immer noch da, denn man weiß, dass man ist Teil dieser Community und die Community weiß zu schätzen, was man tut. Und das braucht ja jeder Mensch auch. Aber deswegen bin ich nicht jetzt mehr wert als irgendwas anderes, denn ich weiß ganz genau, ohne meine ganzen Kollegen wüsste ich nichts.
Gibt es etwas Außergewöhnliches an diesem Planeten Burkert?
Ach ja, wenn ich, naja, das ist nichts Besonderes. Also ich habe, der wandert durch das Sonnensystem, ist etwas außerhalb, das ist ein Kleinplanet, ist kein großer Planet. Und ich hatte mal auf einer Veranstaltung einen Vortrag gehalten und dann kam so ein Hobbyastronom zu mir und dann sagte der, Herr Burkert, haben Sie Ihren Planeten schon gesehen? Ich dachte, nee, da ist er. Und der Liebe, der hat extra sich hingestellt und hat diesen Planeten fotografiert. Für mich, man sieht nicht mehr als so ein weißer kleiner Punkt, aber immerhin, ich habe ihn vor Augen gehabt. Das fand ich nett. Ja.
Wir kommen zum letzten Teil, auch nochmal das Thema Glaube und Wissenschaft, respektive Glaube versus Wissenschaft. Manche Menschen finden Halt in ihrem Glauben und andere, die glauben ausschließlich an die Wissenschaft. Kann man sagen, dass die Wissenschaft das goldene Kalb der Neuzeit geworden ist?
Ja, es ist die Gefahr, dass man nur noch an das glaubt, was man meint, beweisen zu können. und dann alles andere wegschmeißt, was wir gerade besprochen haben, der Glaube, dieses Gefühl dazu zu gehören und alles das, was ja nichts mit Wissenschaft zu tun hat, ein Gefühl, ist ja was, ist wieder was Ähnliches wie Glaube. Und eben dieses goldene Kalb ist in der Tat, ist meiner Meinung nach eine große Gefahr. Und das Schöne ist, je tiefer wir jetzt hineinschauen in unsere Wissenschaft, umso mehr sehen wir, dass wir eigentlich gar nichts verstehen. Denn es ist so, sie meinen, gewisse Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Und dann sehen sie, dass die Gesetzmäßigkeiten einfach nur der sichtbare Teil von was Fundamentalerem ist, was sie überhaupt noch nicht durchschaut haben. Dieses Fundamentale macht sie nur sichtbar in dieser Gesetzmäßigkeit. Und das Fundamentale haben wir noch überhaupt nicht erkannt. Also zum Beispiel, dass sie hier existieren, beruht auf einer sogenannten Asymmetrie. Im Urknall gab es mehr Materie als Antimaterie. So Details. Materie, Antimaterie, Plus und Minus. Und normalerweise zerstört sich Materie, Antimaterie. Und wenn sie aus Strahlung Materie machen, entsteht immer Materie und Antimaterie. Das ist so. Und im Urknall gab es einen Fehler. Da entstand mehr Materie als Antimaterie. Und aus diesem Rest, das sind sie, der Fehler. Aber die Physik macht keinen Fehler. Jedenfalls unsere Physik macht keinen Fehler. Und so ist es immer wieder. Also wenn man tiefer nachschaut, haben wir eigentlich noch nicht viel verstanden. Und deswegen eigentlich so eingebildet zu sein und zu sagen, ich kläre alles mit Physik, zeigt einfach nur, man hat noch nicht begriffen, wie wenig wir noch wirklich im Detail wissen.
Ja, und die Wissenschaft, die steht ja ab und zu auch auf wackeligen Beinen. Jetzt am Beispiel der schwarzen Löcher und der Thema Singularität. Können Sie das kurz umschreiben, was da schiefgelaufen ist?
Also schwarzes Loch ist, wenn man so will, ein Tropfen im Raum, der sich abgeschnürt hat. Das heißt, nichts kann aus diesem Bereich heraus, aber alles kann in den Bereich hineinfallen. Es ist wie ein neues Universum, was sich in dem Universum gebildet hat durch eine sogenannte Raumkrümmung. Das ist wieder was man sehr, sehr schwer erklären kann. Was wichtig ist, ist, ich hatte Ihnen ja gesagt, Zeit ist relativ. Für das Licht vergeht keine Zeit. Und die Zeit ist in dem Sinn auch relativ, wenn sie für sie, also sie altern, ihr Kopf altert schneller als ihre Beine, weil ihre Beine näher am Zentrum der Erde sind. Die Zeit vergeht überall anders, es gibt keine einheitliche Zeit. Und wenn sie tiefer in so ein Gravitationsfeld hineinfallen, dann wird die Zeit, bleibt irgendwann stehen. Und wenn sie ins schwarze Loch fallen, dann bleibt für sie die Zeit stehen und sie sehen die Entwicklung des gesamten Universums um sie herum in einem Augenblick. Dass Einstein hat sich nicht vorstellen können, darum hat er gesagt, es gibt kein schwarzes Loch. Jetzt haben wir ein schwarzes Loch gefunden, also gibt es das. Aber ich kann es mir auch nicht, ich verstehe es auch nicht. Da sind wir an der Grenze unseres menschlichen Verständnisses, so einfach nur zeigt, unser Gehirn ist noch nicht so weit entwickelt.
Eben schwarze Löcher sind immer sehr faszinierend, damit wir unserem Publikum doch noch etwas präsentieren können zu diesem Thema schwarze Löcher. Können Sie Spaghettifizierung kurz erklären?
Wenn Sie in die Nähe von etwas kommen, was sehr stark an Ihnen zieht, dann zieht es stärker an den Teilen von Ihnen, die schon näher an dem Objekt sind, als die weiter weg sind. Ja, weil es sind sie näher, da ist die Gravitationskraft stärker. Das heißt, wenn Sie in die Nähe eines schwarzes Loch kommen, sagen wir mit den Beinen zuerst, dann zieht es schon sehr stark an Ihrem Bein und noch nicht an Ihrem Kopf und dann zieht sie es in die Länge. Wir sagen dazu Spaghettifizierung. Wir haben das tatsächlich gesehen. Wir haben so ein Wölkchen gesehen, das ist in die Nähe des schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße gekommen und wurde dann auseinandergezogen. So lang wie quasi von hier bis zum nächsten Stern. Also riesenlanges Ding. Und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, gut, dass wir das nicht sind. Also das Problem ist, Sie sehen die schwarzen Löcher ja nicht, weil das Licht ja nicht raus kann. Es füllt ja nur alles rein. Und deswegen sollte man sich vorher überlegen, wo man durchs Universum fliegt. Denn wenn man da aus Versehen in die Nähe vom schwarzen Loch kommt, ist es unangenehm. Sie werden reingezogen, spaghettifiziert und...
Kommen wir nochmals kurz zur Wissenschaft als Ersatzreligion. Angenommen, wir würden jetzt trotzdem alles wissen, die Wissenschaft steht auf einem stabilen Fundament. Wird dann der Glaube obsolet?
Wie schon gesagt, versteckt sich ja Gott nicht hinter Geheimnissen. Und deswegen, je mehr ich weiß, umso mehr staune ich, wie das zusammenhängt. Und warum es dann so zusammenhängt, das wird auch mit dem Wissen diese Frage steht immer im Raum. Von daher, je mehr ich weiß, umso mehr sehe ich dieses Ganze. Deswegen wird der Glaube meiner Meinung nach nicht kleiner. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir alles wissen können, denn das Universum entwickelt sich ja weiter. Es entstehen ja laufend neue Sachen. Wenn Sie sagen, ich backe mir einen Kuchen, dann können Sie das Mehl und alles das nehmen, aber der Kuchen ist ja noch was ganz anderes als die Bausteine, das Mehl. Er ist individuell. Und so ist es im Universum. Wir kennen vielleicht jetzt langsam die Naturgesetze, aber was aus den Naturgesetzen alles werden kann, obwohl wir die kennen, dass zum Beispiel aus den Naturgesetzen und des Urknalls ein Kuchen gebacken werden kann, ist ja einzigartig, nicht? Das wusste das Universum auch noch nicht. Wenn Sie jetzt zu Hause Ihren nächsten Kuchen backen, dann ist es was Neues im Universum. Keiner konnte es wissen. Und so passiert es immer wieder, dass was Neues entsteht. Selbst wenn man die Grundgesetze kennt, weiß man nicht, dass das entstehen wird. Das macht immer wieder was Neues.
Also die Wissenschaft schließt den Glauben nicht aus. Das haben Sie ganz klar so formuliert. Kommen wir zum Schluss noch zu der menschlichen Existenz und unserer inneren Orientierung, auch unseren inneren Kompass. Sie sagen ja, der Mensch ist Sternenstaub. Wir sind aus Sternenstaub entstanden. Wir denken auch über uns selbst nach. Welche Fragen sollten sich die Menschen heute stellen, um sich selbst besser zu verstehen?
Ja, ich denke mal, man muss herausfinden, wie man wunderbar und gut miteinander leben kann. Obwohl jeder für sich ein Individuum ist mit seiner eigenen Vorstellung. Als erstes fängt es damit an, dass man versteht, dass man nur das ist, was die anderen aus einem gemacht haben. Dass man Teil eines großen Experiments, wenn man so will, auf der Erde ist, dass man daran arbeitet, dass dieses Experiment gelingt, indem man miteinander an dem arbeitet. Das geht wieder auf dieses Bescheidensein zurück, dass man sagt, ich bin ja alleine nur was im Zusammenhang mit den anderen. Ich bin zwar sehr viel wert, aber meine Weltvorstellung und mein gutes Leben hängt auch davon ab, dass ich mit anderen zusammenarbeite. Diese Wechselwirkung ist mir das Allerwichtigste, an dem wir arbeiten sollten. Und das Zweite, also Bescheidenheit, das Erste, das Zweite, erkennen, dass unser Gehirn die Summe all der Gehirne ist, die auf mein Gehirn eingewirkt haben, dass meine Kultur, meine Weltvorstellung durch meine Eltern und alles, mit denen ich zu tun habe, gewachsen ist. Dass wir ein großes Organismus gemeinsam sind. Und an dem anderen, was man unbedingt arbeiten müssen, ist verstehen, wie unendlich klein und fragil unser Raumschiff Erde ist, mit dem wir durch dieses riesige Universum wandern. Und dass das Universum nicht dafür sorgen wird, dass die Erde erhalten bleibt, sondern dass das die einzige und wichtigste Aufgabe ist, die wir überhaupt haben. Und das geht eben nur gemeinsam.
Zum Schluss noch eine Frage zur Orientierung, Herr Burkert. Wenn Sie alles zusammenfassen, im Wissen um Urknall, Werden und Vergehen, unsere kleine Stellung im Kosmos, all diese Dimensionen, dieses Unfassbare, was gibt Ihnen im Leben Orientierung?
Einerseits dieses Bescheidensein und das andere ist dieses Vertrauen. Das gibt mir Orientierung. Und dann natürlich meine liebe Frau, die mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückführt, wenn man am Frühstückstisch erzähle ich über schwarze Löcher, dann sagt sie jetzt, was kaufen wir denn nachher ein? Das ist die Orientierung, die ich brauche. Ich sage, da gibt es also noch was anderes und das ist ganz wichtig und unser Enkelkind und so, das gehört auch dazu.
Also noch eine kleine Ode an die Liebe zum Abschluss, ja. Und die Bescheidenheit, aber auch dieses Urvertrauen. Mhm. Herr Burkert, vielen Dank, dass Sie heute eine Brücke gebaut haben zwischen Wissenschaft und Glaube.
Danke. Danke sehr.
Der Radio Grischa Talk.